Gut. Ja. Letzte. Wozu jüdisch-messianische Gemeinde ist die Einheit. Einheit zwischen Juden und anderen Völkern in Jeschua. Eine der deutlichsten Bibelstellen über Einheit in Jeschua finden wir in Epheser Brief Kapitel 2. So, lasst uns diese Bibelstelle jetzt anschauen. Es ist ab Vers 12, denke ich, oder? Epheser 2,
Vers 12 bis
22. Aber wahrscheinlich lesen wir nicht das Ganze, aber... dann Vers 11. Schadet nicht. 11 bis 11. Epheser 2. Ja. Gut, danke. So, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ziemlich dünster, ne? Wenn wir das lesen, wie sieht er das vor? So, für mich scheint es so zu sein, Juden, andere Völker, ein Trennmauer zwischen den beiden. So, die sind nah, die sitzen so wie drin und alle anderen sind fern, so entfernt. Und haben keinen Zugang dazu. Seht ihr das auch so? Diese Verse, die wir gelesen haben, 11 bis, 3, bis 12, 11 und 12?
Fleisch, ja.
So, im Fleisch. Aber es gab nichts anderes, kaum etwas anderes als Fleisch damals. So, das Bild ungefähr so. Juden, andere Völker. Die sind drin, die haben das Ganze, mindestens was Verheißungen und Bündnisse betrifft, die sind nah und so weiter. Übrigens, beschnitten, unbeschnitten, das war damals klare Terminologie, Juden und alle anderen Völker. So, Beschnittene, Unbeschnittene. Und alle anderen sitzen als Outsider, so Außerseiter, irgendwo fern. Dann geschieht diese Jeschua-Ereignis. Jeschua kommt. Jesus kommt und ändert alles. Und unter anderem ändert er diese fern zu sein auch. Jetzt aber, das ist ganz starker Ausdruck. Jetzt aber so. Dieser Ausdruck heißt, das war früher, jetzt ist es aber alles umgekehrt. Jetzt ist es gewaltig anders, als es früher war. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf dem Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Bleiben wir da. So, was geschieht jetzt aber? Es war so, jetzt aber, in Jeschua, Mauer ist weg, wir sind beide in Jeschua zu eins gemacht. So, eins, von beiden eins. Und zusammen in einem sind wir mit Gott versöhnt. So, die legale, diese juristische Grundlage für diese Trennung von uns, Gesetz, was im Gesetz geschrieben stand, ist jetzt weg in Jeschua. Es ist nicht, dass das Gesetz weg ist, sondern diese juristische Grundlage für unsere Trennung ist nicht mehr da. Und dann sind wir eins. Im Christentum, es ist oft ungefähr so zu verstehen, es gab Juden, es gab andere Völker, jetzt sind wir eins. Und diese Eins ist ein Nicht-Jude. So, man liebt diese Bibelstellen, in Jesus oder in Christus gibt es kein Jude, kein Grieche mehr. Oder kein Jude, kein Heide. Jetzt sind alle Griechen, versteht man dazu. Na, aber man versteht das. Ungefähr so. So, es gibt, so zum Beispiel, Russen gibt es, Deutsche gibt es auch, Juden in Jesus gibt es nicht mehr. Na, wenn er denkt, dass ich übertreibe, es ist meine Erfahrung, fast überall. Man sagt, in Jesus gibt es kein Jude, kein Grieche. Man meint, alle sind nicht Juden jetzt. Aus jüdischer Perspektive ist es unmöglich. Gerade in dieser Stelle steht auch geschrieben, es gibt kein Mann, keine Frau mehr. Und wenn man mir so sagt, dann stelle ich gleiche Frage. So, oder stelle ich diese Frage. Bist du verheiratet? Ja. Ist deine Frau? Weiter? Sie glaubt an Jesus, oder? Ja. Ist sie eine Frau? Ja. Na, preis dem Herrn. So, in Jesus, in Christus gibt es doch Frauen und Männer. So, es gibt Juden und andere Völker nach dem Fleisch. Und der Bund mit Abraham wurde nach dem Fleisch gemacht. Denk darüber nach. Es war kein direkter Bund im Geiste. Aber Abraham wurde gesagt, deinem Samen, so biologischen Nachkommen. Das war ein Fleischbund. Und Fleischbund ist nicht abgetan, nicht abgeschafft, es bleibt weiter. So, was diese Stelle sagt, unter viele Christen ist so verstanden, diese Mauer ist niedergerissen, damit Juden wegkommen. Sie waren hinter der Mauer, es war so einsam, so schlecht. Diese Gebote, diese Gesetz, so eine Bürde. Jetzt gehen wir raus, jetzt ist es so, Juden sind befreit. Und wo treffen wir gemeinsam mit anderen Völkern? Irgendwo in einem griechischen Restaurant zum Essen. Nein, wenn ihr ganz präzise diese Bibelstelle liest, diese Mauer ist niedergetan, nicht damit Juden rausziehen, sondern damit andere Völker reingehen. Fern, nah, stimmt? Ausgeschlossen, dazugehören, das ist ein Unterschied. So, wir treffen uns nicht im griechischen Restaurant, obwohl ich griechisches Essen mag. Wir treffen uns in einem jüdischen Café, sozusagen. Dieser ein neuer Mensch sieht ziemlich jüdisch aus. Ein neuer Mensch bleibt irgendwie so, genauso wo Juden früher waren. Es ist ein jüdischen Boden, treffen wir uns. Versteht ihr, was ich meine? Diese Einheit ist wichtig. Aber diese Einheit ist nicht ohne Juden uns vorzustellen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Gemeinde wächst in dieser Einheit. Die Gemeinde wird aufgebaut in dieser Einheit. Wir sind versöhnt mit Jesus, mit Gott, wie es hier steht. Nicht allein, so Heiden allein, Juden allein oder Völker und Juden, jeder Einzelne. Nein, beide in einem. So, er bringt uns zusammen, um als einer von beiden mit Gott zu versöhnen. So, Juden würden nie mit Gott ohne andere Völker versöhnt. Andere Völker brauchen Juden, um mit Gott versöhnt zu werden. Wir brauchen einander. Diese Eins ist die Gemeinde. Ohne Eins gibt es keine Gemeinde. Und wie sieht man diese Eins? Indem wir weiter Juden und andere Völker haben, auch in Jesus. Wie lebt man eine gesunde Ehe in Jesus, in dem Mann ein Mann bleibt und die Frau eine Frau? Stimmt? Wenn Frau zu Mann wird, plötzlich, es ist keine gesunde biblische Ehe. So, um Gemeinde gesund zu leben, müssen Juden Juden bleiben und andere Völker andere Völker. Juden müssen sich nicht verstecken, schrieb Paulus. Wenn du als Jude berufen bist, bleib einer und verstecke dich nicht. Wenn du als Nicht-Jude berufen bist, bleib als solcher und suche keine Konvertieren zu Judentum oder sowas. Paulus schrieb es Klartext, da die Gemeinde so existiert. Die Gemeinde ist ebenso, besteht als eine von Juden und anderen. Und deswegen ist es ganz wichtig für mich als Juden, jeden Tag Gott zu loben und zu preisen dafür, dass ich ein Jude bin. Und es ist für dich zum Beispiel wichtig, als Nicht-Jude jeden Tag Gott zu loben und zu preisen, dass du so geschaffen bist. Jede Frau soll Gott dankbar sein, dass sie eine Frau ist. Und jeder Mann, dass er dein Mann ist. Dann vermeiden wir viele gesellschaftliche Probleme und neue Gesetze, die man ständig treffen muss, damit man mit Männern richtig umgehen kann, die nicht sicher sind, ob sie Männer oder Frauen sind. Es ist im Judentum ist es eigentlich sehr geregelt. Wenn du morgens aufwachst, gleich Gott Dank sagen. Mann, dass du ein Mann bist. Frau, dass du eine Frau bist. So ungefähr. Das bedauere ich so zutiefst, dass ich auch in messianischen Gemeinden sehe, dass Juden manchmal sich besser fühlen sollen als Nicht-Juden. Ich bedauere sehr, dass Nicht-Juden in messianischen Gemeinden unbedingt suchen, Juden zu werden. Das ist dramatisch. Das ist echt dramatisch. Muss nicht so sein. Darf nicht so sein. Wir brauchen einander so, wie wir sind. Es gibt einen Grund, warum Gott mich als Jude geschaffen hat. Es gibt einen Grund, warum Gott dich als Nicht-Jude ins Leben gerufen hat. Er macht es mit Sinn. Und seine Schöpfung macht immer Sinn eigentlich. Irgendwelche Fragen dazu? Ja, bitte.
Ich habe nicht einmal gehört, dass ich als messianische Gemeinde bin kein
Wir müssen den Schabbat halten. Wir müssen die jüdischen Traditionen alle halten. Und dann stellt sich die Frage, ja, was sollen wir jetzt machen? Ja? Sollen wir jetzt, und dann, jetzt, ja, wenn du dich feierst, zum Beispiel Weihnachten feierst, das ist nicht richtig, Ostern feiern, das ist nicht richtig, das ist nicht biblisch, das ist kein biblischer Feiertag. Und solche Sachen kommen vor.
Wenn man in eine messianische Gemeinde?
Ja.
Ich gebe ein bisschen so breiter Antwort, so weiter, gehe ein bisschen weiter. Sollen Christen sich nach diese Gebote einrichten oder nicht? Da würde meine Antwort, nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt jetzt. Die Gebote wurden ausdrücklich Juden gegeben. Mit Sinn, mit gewissen Auftrag. Juden irgendwie so separat zu halten und besonders unter alle anderen Völker, so wie ein Leuchtturm, damit es so bleibt. In der Zukunft, wenn Jeschua zurückkommt, wird er alles so einrichten, wie er will. Ja, ich denke, dieser Kalender in der Zukunft wird biblisch sein. Und wir werden Schabbat zum Beispiel feiern und Pessach und Sukkot und alle diese Feste. So, ich empfehle Christen, sich jetzt schon dazu vorzubereiten. So, einfach trainiere dich für die kommende Zeit. Aber nicht, weil du es musst. Wenn du dich nicht Juden angeschlossen hast. So, ich mache so einen Witz, wenn ich gefragt bin, ob Christen heute Schweinfleisch essen können, dürfen. Ich sage, ja, iss so viel, wie du kannst heute, später wird es keinen geben. Ich übertreibe ein bisschen, es ist so wie ein Witz, aber... was kümmert sich am meisten, ist die Errettung jüdischen Volkes. Ich will, dass Juden und alle anderen Menschen zu Jeschua finden. Das ist viel wichtiger. Weil mit Feste, mit Kalender und Speisen und so weiter haben wir Ewigkeit. Aber um Ewigkeit zu gewinnen, brauchen wir Jeschua jetzt. Das ist die Hauptsache. Und dann gibt es wichtigere Gebote, zum Beispiel anderen zu lieben, zu helfen und so weiter. So, es steht alles in der Bibel beschrieben, was wir in erster Linie üben sollen. Aber wenn ein Russe zum Beispiel, gebürtiger Russe oder Deutsche, nicht Jude meine ich, zu einer messianischen Gemeinde kommt, dann ist er wie ein Mitreisender mit dem Volk Israel. Und da gibt es bestimmte Regelungen, die er behalten muss, da er direkt zu Juden, zu jüdischem Volk in gewisse Anbetung und Lebensart und Weise gehört. Es ist so wie zum Beispiel in Deutschland. Darf man hier in dieser Gegend am Sonntag Rasen mähen? Nein, man darf es nicht. Es ist verboten. Aber wenn man am Samstag Ruhetag hat und am Sonntag hält für nichts, muss man trotzdem kein Rasenmäher anschalten. Es gibt Gesetze, es gibt Regelungen, nachdem ein Land oder ein Volk lebt. In Deutschland, Sonntag ist gesetzlicher Feiertag. In messianischer Gemeinde ein Tag des Lobes und des Preises und heilige Versammlung ist Schabbat, Samstag. So, wenn du zu einer messianischen Gemeinde, zu Juden kommst, zu Israel, dann musst du dich darauf einstellen. So ungefähr. So, in messianischen Gemeinden, in jüdischen Gemeinden sollen Nicht-Juden sich irgendwie jüdische benehmen. Dazu messianische, jüdisch-messianische Gemeinde können nur diejenigen gehören, die sagen, das ist mein Volk und ich will mit diesem Volk mindestens für eine bestimmte Zeit zusammenwandeln. Das ist ungefähr, wie Paulus damals schrieb, für alle wurde ich zum Allen, um alle zu gewinnen, wenn man zu einer begrenzten Zeit zur messianischen Gemeinde geschickt wird. Warte. Hand, dort wird ich beantworte oder lasse sprechen, nur wenn es vorher mit dem Hand gezeigt wurde. So, da gab es. Willst du dann was sagen? Oder? Und dann du. Okay. Das wäre so viel einfacher zu sagen, ja, Jeschua machte das und wir machen das. Aber Jeschua machte das, warum? Weil er ein Jude war und ist. Merkst du da, den Unterschied? Jeschua machte das nicht, weil er aus griechischem Volk stammte oder aus irgendwelche Gunen oder Skifen oder aus anderem Volk. Er war ein Jude. Er ist ein Jude. Und er sollte alles so machen, wie ein Jude das macht. Und es gibt einen richtigen Jude, genau. Und es gibt kein ausdrücklicher Gebot oder Hinweis im Neuen Testament, im Alten bei Weitem nicht. Aber auch im Neuen Testament gibt es keinen ausdrücklichen Nachweis, um zu sehen, dass Nichtjuden sich als Juden benehmen müssen. Verstehst du, was ich meine? Du musst es nicht machen. Du kannst es machen, wenn du willst. Aber es ist nicht verboten, aber nicht geboten. So, aus Liebe zu Gott und noch was wichtiger ist, aus deiner Zugehörigkeit zu dem Volk Israel. Ohne Israel Gebote zu halten, macht überhaupt keinen Sinn. Biblisch gesehen, kein Sinn. Wenn zum Beispiel, sagen wir Mexikaner, die Gebote halten, ohne Juden in ihrer Mitte zu haben, ohne sich Juden anzuschließen. Wozu? Wieso? Ich meine, aus welchem Grund? Es wurde ihnen nie gegeben. Wenn man nach Israel umsiedelt, dann ist es was anderes. Offizieller Freitag ist welcher? Schabbat. Okay. Am Sonntag kann ich Rasen mähen. In Israel. Aber nicht in Deutschland. Wenn Jeschua zurückkommt, was wird dann offizieller Tag sein? Schabbat. Genau. Dann wird das so. Aber es ist noch nicht so weit. Wir sind unterwegs, aber es ist noch nicht so weit. Wir kommen dorthin und in seinem Reich, so glaube ich, werden alle sich nach biblischen Kalender richten. Nicht, weil wir müssen, sondern weil das Leben, Art und Weise dort so sein wird. Es gibt kein Muss oder Pflicht in diesem Zusammenhang, was andere Völker betrifft. Das Leben ändert sich aber in dieser entsprechenden Art und Weise mit der Zeit. Aber es ist meine Überzeugung, ihr könnt eure Überzeugung haben. Ja, bitte, hier, da und dann.
Ich wollte nur fragen, das heißt ja, siehe, ich mache alles neu. Ja, und ich denke, wenn alles das neu gemacht wird, die ganzen Gesetze, die wo Gott eingelegt hat in die ganze Natur, Ja, und in den Gläubigen die Gesetze, der macht alles neu. Dann werden auch die Gesetze verändert. Und wir machen uns vielleicht jetzt schon zu viel Gedanken, dass wir, wie wird das sein, was wir werden, welchen Tag wir werden, eine Ewigkeit lang. Da wird kein Sonntag, auch kein Samstag sein. Ja, da werden wir immer bei Gott zu sein. Immer Lobpreisen.
Okay, und ja, wie gesagt, ich verstehe biblische Verheißungen im Alten Testament mehr oder weniger so, irgendwie so, wie Juden sagen, Pschat, so direkt, wie es geschrieben ist. So, so direkte Interpretation. Wenn Gott schreibt, dass alle Fleisch, so alle Menschen, von Schabbat zu Schabbat, so am Schabbat für Anbetung kommen werden, dann lese ich Schabbat und verstehe Schabbat. So, so ungefähr meine Interpretation. Aber wie gesagt, ich würde messianische Bewegung davon abraten und warnen sogar, Christen zu belehren, dass sie andere Kalender halten müssen, andere Speisen essen müssen, da es in direkter Widerspruch dem Neuen Testament steht. Tatsächlich, direkter Widerspruch zu apostolischen Konzil, zu anderen Aussagen. Aber wenn Sie wollen, mit Juden das zu machen, heute schon, bitte. Versteht ihr das Bild, diese buchstäbliche Erfüllung der Verheißungen im Alten Testament? Wo wird die Anbetung stattfinden? Zentrum des Universums. Wo? In New York oder Berlin oder Paris? Wo? Nicht in Brüssel, sondern in Jerusalem. In Jerusalem. Wer wird da regieren? König der Juden. Und wer werden dort um ihn leben? Juden. Und andere Völker werden Juden sogar helfen, dorthin zu gelangen. So, auf Händen werden sie getragen. So, zum Beispiel, ich wandere jetzt nach Israel nicht aus. Da ich warte, bis Jeschua wiederkommt, dann bringt er mich dorthin auf den Herrn. Scherz, ich übertreibe natürlich. aber versteht ihr, andere Völker kommen nach Jerusalem, um mit Juden Gott anzubeten. Es ist nicht, dass alle Völker kommen irgendwie von sich selbst direkt zum Gott. Nein, sie kommen und schließen sich, wie hier geschrieben steht, fern, nah. So, es gibt keine so Feste, Speisen, alles, was in der Tora steht, was Juden betrifft, ist nur mit Juden zu feiern, zu halten, zu essen. Ohne Juden ist das verkehrt, fast verkehrt, würde ich sagen. Ja, bitte.
Ja, ich denke, erste Jahrhundert, dass alle erste Christen, wir waren alle nicht da.
Ja, du hast recht. Warum? Drei Gründe. Erstens, es gab keine andere Bibel zu lesen außer das Alte Testament. Danach, Neue Testament wurde damals noch nicht geschrieben. Zweitens, es gibt keine andere Lehrer als die Apostel, Juden. Drittens, es gab kein anderes Modell, wie man leben soll, als Israel. So, es gab keinen Ausweg, als messianisch zu leben, aber nicht jüdisch zu leben, Entschuldigung. Aber in erste wenn wir sagen erste Jahrhundert, dann ist es zu lang, es ist zu weit. Erste Jahrzehnt. Dann in erste Jahrhundert lesen wir schon in Korintherbrief. So, Paulus schreibt an Korinther und die sind schon voll von nicht-jüdischen Bräuchen dort. So, wir sehen schon viele Sachen, die uns zeigen, dass obwohl die Gemeinde in Korinth immer noch jüdische Feste feierte, zum Beispiel Pessach, aber sie haben auch viele andere Bräuche reingebracht. So, die Kirche wurde sehr schnell von Juden abtrünnig. Leider. Oder, naja, es ist einfach so sich ergeben. Gott stand irgendwie in dieser Geschichte. Gott wirkte mit. Warum? Wozu? Wieso? Weiß ich nicht. Später, wenn ich Jesus selten sehe, so direkt, Gesicht zu Gesicht, dann frage ich ihn, wieso ist das so geschehen? Ja, schön. Aha. Oh, das ist eine sehr gute Frage und sehr, es bietet sehr viel theologische Herausforderung. Neuer Himmel und neue Erde in dem Buch Offenbarung, das ist eine Sache. In Jesaja, gleiche Terminologie, ist kaum von so 1000-jährigen Reich zu trennen. So, was wir bestimmt wissen, oder woran ich bestimmt glaube, Jeshua kommt auf diese Erde und er wird auf dieser Erde regieren. Neue Erde und neuer Himmel, es kommt auch. Unterschied sehe ich nicht unbedingt. So, zum Beispiel, in Offenbarung Kapitel 21. Ich sehe Laubhütte oder Sukkah von Gott mit Menschen. So eschatologische, endzeitliche oder so neue Himmel, neue Erde. Sukkot, Laubhüttenfest, sehe ich in Offenbarung. Dort steht es auch geschrieben, Blätter für Heilung, so Kapitel 22, Blätter für Heilung der Völker. Welche Völker? Neue Himmel und neue Erde. So, ich habe meine theologische Positionen, aber ich bin dafür offen, in gewisse Geheimnis zu leben und Klarheit zu leben, wie es tatsächlich da sein wird. Aber auch in der Offenbarung, Kapitel 22, ist Jeshua als König der Juden beschrieben. So, es ist, ich würde sagen, 1000-jähriger Reich, bestimmt. Danach, in Ewigkeit, wohl möglich. Sehr sogar möglich. Ja, bitte. Ja, es ist eine sehr schwierige, in griechischer Sprache es ist eine sehr komplizierte Stelle. Und wenn du vergleichst, es ist Schlachter, wenn du vergleichst mit Luther und mit Ebelfelder und mit anderen, es ist immer ein bisschen anders übersetzt. Es ist eine komplizierte Stelle. Es ist die Tora gemeint, aber in welchen, aber wie gesagt, meine Interpretation wäre, es ist in juristischen Kraft, Juden und andere Völker zu trennen. Tora war sehr stark bei dieser Trennung. Es war entsprechend der Tora, war es überhaupt nicht möglich für biologische, Entschuldigung, dass ich so sage, für eine biologischen Nicht-Juden, zu dem Volk Israel vollkommen 100% zu gehören. Es war in der Tora absolut unmöglich. In Jeshua wurde es möglich. Jochen, ist das okay? Ja. Und was da steht da? Ja. Es ist die Stellen, die so klingen wie diese mit Gesetz. Es steht, es ist normalerweise über etwas Bestimmtes aus Gesetz gemeint. So, Paulus in Römerbrief, er beschäftigt sich mit Gesetz aus der Perspektive, dass das Gesetz ein sehr starkes, immense, eigentlich Verurteilungskraft besitzt. Gesetz hat eine riesige, riesig große, starke Kraft, Menschen umzubringen. Und gerade das, dieser Teil des oder diese Wirkung des Gesetzes hat Jesus weggetan. Nicht Gebote, so du musst nie nicht stillen oder nie oder dass du musst kein Ehebruch begehen. Nein, nicht die Gebote, sondern etwas Bestimmtes aus dem Gesetz. Er hat erfüllt, aber in dem, was er macht, er nimmt diese Verurteilungskraft des Gesetzes weg durch seinen Tod. Und wie ist das, wozu oder warum jüdisch-messianische Gemeinde? Nur in messianische Gemeinde, im Idealfall, kann die Einheit zwischen Juden und Nichtjuden sichtbar werden. In einer christlichen Gemeinde ist das sehr schwierig, sich als Jude sichtbar zu machen. Und dass die Gemeinde freut sich über Juden in ihrer Mitte und sagt, ah, das ist gut, wir sind Juden und Nichtjuden zusammen. Wir sind gemeinsam und wir sind eins. Das kommt kaum zum Ausdruck in christlichen Gemeinden. In messianischen Gemeinden kann man das zeigen. Aber dafür brauchen wir auch Nichtjuden in unserer Mitte. Nichtjuden, die sich als Nichtjuden zeigen. Nicht die ständig jammern, dass sie keine Juden sind oder jüdische groß jemanden suchen, sondern einfach da sind, ein neuer Mensch auf jüdischen Boden zu zeigen. Juden und Nichtjuden zusammen als Ausdruck Gottes Gnade, Frieden, Werke Jesu. Das ist die messianische Gemeinde. Und ich im Idealfall nur die messianische Gemeinde kann das deutlich zeigen. Besser als alle anderen Kirchen und Gemeinden. Und ich mag christliche Gemeinden, ich respektiere und schätze christliche Gemeinden sehr. Ich will es nicht als negative oder Kritik sagen, auf keinen Fall. Aber die messianischen Gemeinden, die jüdisch-messianischen Gemeinden, sie haben ihren bestimmten Auftrag und auch Gelegenheit und Möglichkeit, diese Einheit zum Ausdruck zu bringen. Bitte. Im Idealfall, ja, praktisch zusammen machen. Zum Beispiel Gebetsveranstaltungen, Evangelisationen gemeinsam, Konzerte gemeinsam, Marsche gemeinsam, humanitäre Einsätze gemeinsam. Dass christliche Gemeinde an messianischen Aktivitäten von messianischen Gemeinden teilnehmen. Ich meine, nicht unbedingt drin, sondern die nach draußen sichtbar werden. Unsere Einheit ist das beste Zeugnis eigentlich. Und können wir das ist, ja, wir schauen dann Johannes Evangelium Kapitel 17, so du kannst schon das vorbereiten, wo Jesus betet für seine Jünger, mach sie eins. So, das ist im Idealfall, uns gemeinsam zeigen, hier in Bomte, in Osnabrück, in Berlin, in Hannover, in alle möglichen Städte, gemeinsam zeigen. Was realistisch aber zurzeit ist, was Realismus betrifft, wie gesagt, viele Gemeinden, viele Pastoren haben Angst vor uns, da sie befürchten, dass wir Spaltungen bringen oder dass wir hochmutig handeln. Und leider gibt es gewisse Gründe dafür. Besonders Gläubige aus anderen Völkern, die zu messianischen Gemeinden kommen und dann für sich jüdische Wurzeln entdecken, sie werden so manchmal aggressiv, indem sie alle bekehren wollen. So alle Christen, sie gehen zur Gemeinde und sagen, ihr haltet falsche Tag, ihr feiert falsche Feiertag, ihr seid das und das. Natürlich, es schließt die Türe. Es ist interessanterweise, Juden, messianische Juden oder an Jesu gläubige Juden machen das selten, sogar kaum. Aber die Konvertite oder Gekommene aus anderen Völkern zu messianischen Gemeinden, die plötzlich entdecken was und sie sind schon auf der Reise, so Bekehrungsreise in christlichen Gemeinden. Das schadet unserer Einheit, leider. Und das bedauere ich. Meisten Gemeinden, die uns gegenüber positiv aber angestellt sind, die betrachten, in Berlin mindestens, das ist so, wir sind so wie eine afrikanische Gemeinde. Oder so, jüdisch-messianische Gemeinde, es ist so wie eine kulturelle, so Multikulti-Sache. So. Okay, wir freuen uns über Vielfalt von verschiedenen kulturellen Gemeinden, so mexikanische, afrikanische, russische, was immer. Das ist nicht der Sinn der Sache, aber. Johannes, du wolltest noch was? Es wandelt, es ändert sich, aber ob es viel positiver ist, nein. Auch hier in Deutschland, früher gab es viele israelfreundliche Christen, besonders so wie in pietistischen oder charismatischen Bereichen, die sind aber jetzt schon ziemlich alt, nach 20 Jahren oder sowas. So, das war Generation von Nachkriegsgeneration. Es ist schon jetzt anders. Auch Einstellung Israel gegenüber ist jetzt in Deutschland und unter Christen in Deutschland anders. Es gibt weniger Begeisterung, was Israel betrifft heutzutage, und deswegen ist auch Einstellung Juden gegenüber ist dadurch beeinflusst. Die Kirche, evangelische Kirche ist jetzt aggressiver gegen messianische Juden da. So, positive Entwicklung sehe ich nicht. Aber schlimmer wurde es auch nicht. Ich meine, es ist anders. Aber wir haben viele Freunde. Aber auch viele Menschen, die uns nicht mögen, und noch mehr Menschen, die uns gegenüber absolut gleichgültig sind. Bitte. Okay. Johannes 17. Können wir zur Stelle, welcher Vers ist das, wo Jesus sagt, mach sie eins über Junge. 22. Ja, hier und ich eine, ich bitte aber nicht für 20, ab 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. So, was? Okay, da ist das alles, es ist auch ähnlich. Aber ein paar Sachen, die ich unterstreichen will, sind, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Dreieiniges Wesen Gottes soll dadurch gesichtet werden. Es ist so schwierig für die Menschen, daran zu glauben, dass Jeschua und Vater eins sind. Und der Grund dafür ist die Spaltung unter Christen. Messianische Gemeinden können das bezeugen, indem wir eins sind. Einheit der Christen oder Einheit der an Jeschua Gläubige ist ein Nachweis, dass Jeschua und Vater eins sind. Und noch das. Auf dass sie alle eins seien, gleich, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Unsere Einheit ist die beste Evangelisation. Jeschua sagt, die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. So, ich bin Maschiach, Messias. Damit die Welt das glaubt, mach Art und Weise. Noch Fragen? Wir haben noch 10 Minuten. Ja, bitte.
Von Menschen, als jemand kommt und sagt, gut, denn verschiedene alte, junge Leute, verschiedene Gruppen, können wir sagen, eine Bewegung nicht von Menschen. Weil die wissen selbst, er hat gesagt, ich habe 25 Jahre eine ganz normale Menschen und so weiter und plötzlich komme und sage, mein Herz bringt Unruhe, wie gut weiterleben.
Wenn man mich so fragt, dann komme ich und erzähle, wie man Schabbat feiert. Natürlich, wie könnte es sonst sein? Aber ich will immer sicherstellen, dass man nicht gesetzlich, das aus gesetzlichen, legalistischen Gründen das macht. Es ist ein Segen, Schabbat zu feiern. Aber ich will immer sicherstellen, dass man es aus richtigen Anstellung, Herzenanstellung macht. Und was ich versuche immer bei solchen Gruppen auch zu vermitteln, man muss Menschen lieben und Christen lieben. Es gibt viele, die plötzlich anfangen, christliche Feste zu hassen. Ich meine, richtig zu hassen. So, man sagt mir, ich hasse Weihnachten. Es ist für mich so übertrieben, so unnötig und so falsch. Oder man spricht ständig über heidnische Wurzeln der christlichen Feiertage. Alles hat irgendwelche Wurzeln, die nicht nur unbedingt in der Bibel zu finden. Auch jüdische Feiertage, so wie zum Beispiel Rosh Hashanah. Es ist ein heidnisches Fest. In der Bibel es ist Trompetenfest, aber wie Juden es heutzutage feiern, es ist nicht unbedingt, wir brachten das aus Babylonien. So wie mit Versöhnungstag. Es gibt, ich will jetzt nicht diese Sachen hier berichten, aber es ist nicht die... Wenn wir tatsächlich uns fragen, wovon die Feste kommen, auch biblische Feste, sie haben manchmal die Wurzeln wie Abraham damals, aus heidnischen Völkern. Aber es geht nicht darum, wovon es kommt, sondern wofür man das macht. Ich mag Weihnachten, aber nicht, wenn man nur mit Urlaub und Shopping das verbringt, sondern wenn man tatsächlich über Geburt des Messias nachdenkt, Menschen darauf aufmerksam macht. Ich mag Ostern, nicht weil es wie heidnische Göttin klingt, sondern weil und nicht wenn Hasen Eier legen und Kinder diese Eier suchen. Das ist nur so Spielchen. Was ich daran mag, Jesus ist auferstanden. Das mag ich sehr. Und das will ich feiern. Nicht unbedingt als Ostern, aber wenn Christen das am Ostern feiern, dann will ich Christen dabei unterstützen. Jesus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Daran glaube ich und fest überzeugt. Ja, bitte. Es ist absolut falsch, andere Götter zu preisen, zu loben, Geschenke zu bringen, was immer. Anbetung, absolut falsch. Aber die Sache ist, wenn die Christen Ostern feiern, Jesu Auferstehung, sie feiern Auferstehung auch meine Jesus. Es ist mehr als das. Ich bekomme Briefe von einigen Menschen mit 10 Seiten beschrieben, warum Schabbat nicht echt Schabbat ist. Die Zeit hat sich umgestellt, die Juden haben es nicht richtig gerechnet und so weiter. Weißt du, was meine Antwort darauf ist? Ich bin ein Jude und ich identifiziere mich mit einem Volk und deswegen feiere ich Schabbat, wann mein Volk Schabbat feiert. So, es ist nicht das Wichtigste, wann man das macht, sondern wenn man anbetet. So, wenn man anbetet. Wenn man Sonntag anbetet, falsch. Wenn man Schabbat anbetet, falsch auch. Wenn man am Schabbat anbetet, dann ist das gut. Wenn man am Sonntag Gott anbetet, ist das verkehrt? Nein, es ist gut. Wenn man am Montag Gott anbetet, ist auch gut. Ja, aber ja. Okay.
Ich denke, Sonntag, Montag, Mittwoch, Sonntag, aber nicht Schabbat, weil das ist die biblische Fest, das ist Gottes Feier. Das ist meine Frage. Und wenn wir feiern, Sonntag oder Ostern, sind alle Menschen, und wenn die Tradition nicht gefährdet, ist der zehnmal lieber. Aber der Stadtschabbat, das ist, was jeden nicht gut ist.
Da gibt es auch noch etwas. Ich versuche es ständig zu unterstreichen. Die sind Gottesfeste, aber und wo sind die beschrieben? Dritte Buch Mose, Kapitel 23, stimmt? Und Stimmt. So, und dort steht es, die sind meine Feste. Feste des Herrn. Und dort steht es auch ausdrücklich geschrieben. Okay. Fest. Moed. Feste. Moedim. Die buchstäbliche oder die richtige Übersetzung ist nicht Fest, sondern Termin. Es ist die Termine Gottes. Pana oder Chinese. Die sind die Termine Gottes mit dem jüdischen Volk. Punkt. Ausschließlich. Und andere können daran teilnehmen, wenn sie sich jüdischen Volk anschließen. So, für die Juden gibt es keinen Sonntag im normalen Fall. Für andere Völker, naja, anstatt Schabbat ist für die Juden gegeben, für die anderen Völker nicht unbedingt so. Aber wenn Jeschua zurückkommt und sein Reich installiert, dann wird alles auf dem jüdischen Boden geschehen. Dann wird es Schabbat. Ja, letzte Frage dann.
Ja, ich habe jetzt ganz einfach zu der Zeitrechnung noch eine Frage. Von der Schöpfungsgeschichte her, wenn der siebte Tag Gottes Ruhetag ist, und ich verstehe das so, der siebte Tag ist Schabbat, dann müsste die Schöpfung ja an einem Sonntag angefangen haben, weil Gott hat sechs Tage geschafft und der siebte Tag war Ruhetag. Das ist eine Sache, die kriege ich irgendwie nicht klar für mich.
Aber verstehen Sie das? Ja, es ist, ja, genau, aber lasst mir das als Anlass zu etwas benutzen. Mit Schabbat im Hebräischen,
ja.
Es ist nicht, die Bedeutung ist Ruhe oder Pause. Man macht die Pause von Alltäglichen. Und das ist siebter Tag. Die Frage ist, wo man anfängt, die sieben Tage zu zählen. Warum sagen wir, Schabbat ist am Samstag? In der Bibel ist das nicht so beschrieben, nicht so direkt. Wir können Christen nicht sagen, dass sie das am Sonntag falsch machen. Es ist siebter Tag. Es ist nur Gott sagte nicht, an welchem Tag was. Er sagte, sechs Tage arbeiten und dann am siebten Tag Ruhe. So, jeder siebte Tag ist Ruhe. Wenn man am Montag beginnt, dann am Sonntag muss man Ruhe haben. Wenn man Mittwoch beginnt, dann am Dienstag Ruhetag. Es ist so relativ. Warum sage ich, Schabbat ist Samstag? Weil ich ein Jude bin. Und für die Juden ist Schabbat am Samstag. Ende der Sache. Aber für die Christen, warum ist es nicht möglich, dass siebte Tag am Sonntag fällt. Die sind keine Juden. Siebte Schabbat heißt nicht Samstag. Schabbat heißt eine Pause. Und die Pause muss nach sechs Tagen geschehen. Wann du deine sechs Tage anfängst, das ist eine andere Geschichte. Aber sechs Tage arbeitest, ein Tag Ruhe. Sechs Tage, aber erinnert euch auch daran, es ist Termin Gottes für die Juden. An diesem Tag trifft Gott sich mit dem Volk. Genau an diesem Tag. So, wir dürfen unseren Termin mit Gott nicht versäumen oder verpassen, wenn wir zu jüdischen Volk gehören. Das ist die Sache. Hat Gott ausdrücklich in der Bibel Termin am Sonntag für Christen gegeben? Nein. Und trotzdem ist er bereit, sich mit ihnen zu treffen, weil er voll von Gnade ist. Okay. Gut. Ich erwarte nicht, dass ihr mit allem einverstanden sein müsst, was ich gesagt habe. Ich hatte die Mikrofone, ich konnte reden und meine Meinung sagen. Das war meine Meinung. wollte niemanden verletzen, belehren, anders überzeugen, aber hoffentlich haben wir alle etwas von diesem Nachmittag mitnehmen können. Und ich will nochmal diese Punkte, wozu oder warum jüdisch-messianische Gemeinde unterstreichen oder betonen. Es ist ein, so erstens, wir erfüllen jüdischen Auftrag, als Licht für die Welt zu sein, als das Volk der Juden. Zweitens, wir schaffen die Räumlichkeit, geistliche Räume, seelische Räume für die Juden, Gott zu loben und preisen als Juden. Yeshua als jüdischer Messias zu loben und zu preisen und zu zeigen als jüdischen Messias. Und Juden, Juden für Juden jüdische Identität in Anbetung zu behalten. Drittens, wir versuchen dadurch auch Juden zu ihrem jüdischen Messias zu gewinnen. Und viertens, es ist ein Auftrag, auf ganz besondere Art und Weise die Einheit zwischen Juden und anderen Völkern in Yeshua zu leben. Und möge Gott uns segnen, dass alles wahrzunehmen. Danke.